Ich entschuldige mich für den Ausfall, quasi Ausfall der Veranstaltung des letzten Mals, kann und muss aber daran noch wieder anknüpfen. Ich sehe nicht sehr viele Leute, die ich mit dem, was ich jetzt sagen werde, redundant informiere. Ich sage das nämlich in allen Lehrveranstaltungen, da sehe ich einen, der das schon weiß und der sich ein bisschen langweilen wird. Ich sage das in allen Lehrveranstaltungen zu Beginn dieses Semesters, weil es eine Wichtigkeit hat, die mir größer, prioritär zu sein scheint, als das, was jetzt direkt an Sache mitzuteilen ist als erstes. Und diese Wichtigkeit bezieht sich auf Universitätsorganisation und auf den gegenwärtig festzustellenden Umwandlungsprozess der Universität. Ich weiß nicht, wie weit das Bewusstsein davon präsent ist. Die Universität wird ab dem 1. Jänner 2004 vollständig anders organisiert sein, als sie bisher gewesen ist. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie, es ist zumindest vorgesehen, dass sie auf eine Art und Weise organisiert sein wird, die es seit die Universität in Wien gegründet worden ist, nicht gegeben hat. Also im Rahmen von einigen Monaten eine gänzlich neue Organisationsstruktur. Das hängt zusammen mit dem Universitätsgesetz, das vor etwas über einem Jahr beschlossen worden ist durch die gegenwärtige Regierung. In dem Zusammenhang hat es eine große Reihe von Protestaktionen gegeben. Diese Protestaktionen haben nichts genützt und haben ein verheertes Feld zurückgelassen insofern, als es im Moment beinahe unmöglich ist, Leute, Kolleginnen, Kollegen aus der Frustration darüber, dass da so entschieden worden ist, wie entschieden worden ist, wieder herauszuholen und auch nur in Ansätzen etwas zu versuchen, was einer demokratischen Meinungs- und Entscheidungsbildung ähnlich sieht. Der Grund, warum ich das letzte Mal nicht hier war, das wird der Günter Friesinger Ihnen erzählt haben, war, dass ich also diesbezüglich mit Alfred Ebenbauer, einem früheren Rektor, ein Gespräch beim gegenwärtigen Rektor hatte und eine kleine Verbesserung des im Moment gänzlich katastrophalen Informationsflusses bewirken konnte. Die Verbesserung ist die, dass die nächsten 14 Tage mit einem Webforum es möglich sein wird, über die sogenannten Eckpunkte der neuen Universitätsorganisation zu diskutieren. Vor einer Woche hat es noch geheißen, so war das besprochen im Rektorat, dass der Zugang zu diesem Webforum über Mailbox-Accounts und UNET-Accounts geht, dass also Studierende und Angestellte an der Universität an dieser Diskussion teilnehmen dürfen können, unter der Hand und wie es schon so ist mit zentral eingestellten Organisationen sind die Studierenden da rausgefallen. Das heißt, es gibt keinen Zugang über den UNET-Account. Ich habe versucht, was ich kann, das frühzeitig den Studierenden, Vertretern der Studierenden zu sagen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass man da etwas unternehmen sollte. Das ist noch im Gang. Das eine, was ich sagen kann und werde jetzt in jedem Fall, ist, ich werde Sie hinweisen auf die Eckpunkte, um die herum diese Organisationsreorganisation stattfinden wird. Und dann werde ich Sie fragen, ob Sie, da richte ich mich jetzt nach Ihnen, darüber mehr hören wollen. Ich will das also doch nicht so weit ohne Ihre Rückmeldung zum Gegenstand einer Vorlesung machen. Sie haben, wenn Sie www.univi.ac.at wählen und dann hier in der Google-Suche hier oben Eckpunkte eingeben, Es ist die einfachste Art, Ihnen das hier zu notieren. Dann kommen Sie zu diesen Eckpunkten. Was ist zu den Eckpunkten zu sagen? Das ist ein Papier, das Ende Juli diesen Jahres vom Rektorat ausgearbeitet, vom Akademischen Senat beschlossen worden ist. Es sind ungefähr 9 Seiten und enthält Vorgaben davon, in die Richtung, in die sich die Uni zu entwickeln hat. Die finden Sie hier. Das geht mit einer UNED-Kennung, das können Sie ansehen. Der wichtige Punkt ist aber jetzt der, dass es zu diesen Eckpunkten vom Rektor bestellte Projektgruppen gegeben hat, 5 an der Zahl. Diese 5 Projektgruppen sind geleitet worden von Personen, die sich der Rektor ausgesucht hat, die sich ihrerseits 3 bis 5 weitere Projektgruppenmitarbeiterinnen aussuchen konnten, und die haben in freier Fantasieentfaltung entsprechend den Eckpunkten die Universität neu organisiert. Sie hören ein bisschen den Sarkasmus drinnen. Das ist de facto passiert, und wie die Universität neu aussehen wird, zumindest in Anteilen, können Sie aus diesen Ergebnissen der Projektgruppen entnehmen. Es sind 5 Projektgruppen, da gehe ich jetzt nicht weiter hin. Das Webforum ist angesetzt für die nächsten 14 Tage als eine Möglichkeit, zu diesen damit aufgeworfenen Themen Stellung zu nehmen. Und es wird Informationsveranstaltungen geben, die sich hier finden. Insbesondere, darauf bin ich stolz, kann ich einfach sagen, wird es am 28. Oktober eine Informationsveranstaltung geben, in der der Rektor sich bereit erklärt hat, Stellung zu nehmen zu den Beiträgen, zu den Abläufen, die im Webforum stattfinden. Das ist die einzige Stelle in diesem Ablauf, wo man sagen kann, die Universitätsleitung verpflichtet sich zu einer Rechenschaft für das, was sie vorhat, mit der Universität zu machen, angesichts der der Angehörigen dieser Universität. Das wird stattfinden am 28. Oktober. Ich möchte mein Privileg, hier mehr zu wissen, nicht schrankenlos ausnützen und es zunächst einmal also hier bewenden lassen, es sei denn, es gibt eine Mehrzahl von Leuten hier, die mehr davon wissen wollen, dann würde ich, sagen wir mal, noch versuchen, eine Viertelstunde etwas darüber zu sagen. Wenn Sie das sozusagen in Eigeninitiative zur Kenntnis nehmen, aufarbeiten und so, ist es mir natürlich auch recht. Ich frage darum.
Ich kann mit kurzen Worten sagen, ich meine, das ist wahrscheinlich eine Frage, wie die Universität ausschauen soll.
Das würde in dieser Viertelstunde drinnen sein. Ja.
Mich würde es interessieren.
Ja. Ja? Mich interessiert es auch, muss ich sagen. Es betrifft mich natürlich auf massive Art und Weise. Also ich werde darauf eingehen, ist das recht? Gut. Ich bitte Sie auch übrigens, wenn wir schon dabei sind, die Leute, die daran Interesse haben, vielleicht kann man es auf die Art und Weise auch ein bisschen von unten her mobilisieren. In anderen Lehrveranstaltungen, bei Leuten, mit denen Sie Gesprächskontakt haben oder sowas, auch diese Sache aufzugreifen und Leute, die sozusagen, ich kenne genügend Kolleginnen, die auch daran Interesse haben, die aber mittlerweile schon nimmer mehr glauben, dass man darüber überhaupt reden kann und dass es Möglichkeiten gibt, darüber zu reden. Wenn Sie mit denen reden, könnten diese Leute auch neu motiviert werden, könnten zum Beispiel auch im Webforum sich einschalten. Also die lange Version, die ich mir spare, wie die Universität ausschauen soll, hat damit zu tun, dass es seit 75, ab 75 beginnt die neuere Geschichte der Universitätsreorganisation mit dem sogenannten Hertha-Firnberg-Gesetz UG 75, das ein ausgesprochen partizipatives, kooperatives Gesetz war, mit einer großen Möglichkeit für Studierende mitzugestalten und für alle Schichten des Personals. Man könnte sehr nostalgisch werden, wenn man darüber spricht. Das ist schon abgeändert worden im Jahre 93 unter Buzek. Da hat man die ganze Sache ein bisschen stromlinienförmiger gestaltet. Und was im vergangenen Jahr passiert ist, ist eine explizite Reaktion auf diese Form von partizipativer Universitätsgestaltung, indem man sagt, das gehört jetzt zukunftsorientiert, effektiv in einer, sind die Worte des Rektors, klaren Kosten-Nutzen-Rechnung. Es muss möglich sein, das Geld, das man in die Universitäten investiert, nachzuverfolgen und auch genau sagen zu können, was man kriegt, was der Bund kriegt für das Geld, das er den Universitäten zur Verfügung stellt. Das darf nicht versickern, das darf nicht in der Selbstgefälligkeit von Chefs und sind nicht nur so sehr Chefs, sondern auch Gewerkschaftsorganisationen irgendwie verschwinden, sondern da muss es klare Buchhaltung geben. Und dazu, das ist der entscheidende Strukturvorgang im neuen Universitätsgesetz, wird eine der bisherigen Entscheidungsebenen abgeschafft. Bisher gab es drei Entscheidungsebenen. Das eine ist die zentrale Rektoratsebene, das zweite ist die Dekansebene, Dekanatsebene und das dritte sind die Institute. Das ist das, was ich angesprochen habe, dass seit es die Universität gibt, mehr oder weniger sozusagen Bestand gehabt hat. An den Instituten gibt es eine Orientierung an Lehre und Forschung. Die meisten Studienrichtungen sind für die Institute überschaubar, werden auch in UG 95 und auch 93 durch Studienkommissionen, die in der aller Regel am Institut platziert sind, verwaltet. Die Institute sind zusammengefasst in die berühmten Fakultäten. Die gibt es im Moment da gibt es im Moment Wirtschaftswissenschaft, juridische Fakultät, Wirtschaftsinformatik, juridische Fakultät, bei den theologischen Fakultäten Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Humansozialwissenschaft. Also sechs solche Fakultätszusammenschlüsse unterschiedlicher Größe und dann gibt es die Leitung. Und die Dekane sind eine Zwischeninstanz mit extra finanzieller Hoheit über die Institute, die dann auch ein Budget kriegen und das Budget selbst geregelt verwalten. Das neue Universitätsgesetz sieht vor, dass eine dieser Ebenen dran glauben muss. Es sind nur zwei erlaubt. Das ist die Idee des klaren Kostenmanagements. Es ist empfunden worden, dass das zu viel ist, dass diese Dreigliederung zu viel ist. Das ist eine starke Polemik auch gegen bestimmte, sagen wir mal, würde ich sagen, bündische Tendenzen, die man hineinliest in die Universitätsstruktur. Das hat was zu tun mit der Auflösung von selbstorganisierten Zwischeneinheiten und es soll geschaffen werden, die Möglichkeit, dass die zentrale Leitung eine Ansprechstelle hat, der sie das Geld gibt und diese Ansprechstelle ist repräsentativ vertreten durch eine Leitung und diese Leitung kann dann den Rest der Abwicklung einerseits vorschreiben und andererseits muss es verantworten und kann sich nicht ausreden, unter Anführungszeichen, auf diese Zwischenebene. Was das Universitätsgesetz nicht festlegt, ist, welche der beiden genannten Unterebenen dran glauben muss, unter Anführungszeichen. Das heißt, es ist zwar vorgesehen, es kann, sagen wir mal, entscheidungsbefugt nur eine geben, aber ob das die Institute sind und ob das die Fakultäten sind, sagt das Universitätsgesetz nicht. Dazu wird gesagt, es ist jetzt so schön, dass die Universität neu und autonom ist, wobei man dazu sagen muss, bevor Sie das alles, was ich negativ sage, als nur negativistisch betrachten, das ist tatsächlich ein großer Fortschritt, dass die Universität sich jetzt selber organisieren kann und nicht mehr am Ministerium hängt für alle Geld- und Entscheidungsflüsse. Das heißt, das ist jetzt dann diese Autonomisierung der Universität ist im Prinzip etwas Richtiges und Gutes. Aber die hat an dieser Stelle den auch nochmal neutralen und möglicherweise sogar sehr hilfreichen Zug, dass die Universität sich entscheiden kann, welche dieser beiden Ebenen es sein soll. Das gibt nun die Frage, okay, wie schaut es aus? Das kann in jeder österreichischen Universität anders geregelt werden. Und wir sind jetzt gerade im Prozess, uns zu fragen, wie schaut das auf der Universität Wien aus? Das ist der Prozess, der jetzt hier drinnen ist, den ich angesprochen habe. Dieser Prozess ist durch das Eckpunktepapier angestoßen worden. Und in dem Eckpunktepapier gibt es eine klare Präferenz für ein Modell von den beiden. Es sollen nämlich die Fakultäten ausgeblendet werden. Also nicht mehr die Fakultäten und stattdessen eine ein bisschen weiter unten angesiedelte Organisationseinheit. Die Schwierigkeit damit ist, dass das nicht so einfach die Institute sein können. Wenn man nämlich jetzt einfach sagt, die Institute und die Institutsvorstände kriegen vom Rektor den Auftrag und die Leistungsvereinbarungen und das Geld. Wenn man das sagt, dann hat man einen sehr, sehr großen sehr, sehr große Anzahl von Instituten, das sind sicher 100, mehr als 100, das ist nicht leistbar von oben, also diese Art von Struktur ist nicht sehr effektiv. Darum ergibt sich durch die Ausblendung der Fakultäten die Perspektive einer Reorganisation der Institute, was man unter anderen Gründen sowieso auch schon machen wollte. Viele kleine Institute sind zu wenig effizient, werden wahrgenommen als historische Belastung. Deswegen sollen die Institute in Organisationseinheiten zusammengeordnet werden. Also eine Abschattung der Fakultäten, Neuorganisation der Institute mit dem Ziel, in etwa 25 bis 40, 30, 40 Organisationseinheiten zu schaffen. Die schafft der Rektor quasi noch. Ja? Also 40, 30 bis 40 solche Organisationseinheiten mit einem Personal von 50 bis 150 Personen jeweils lassen sich zentral administrieren. Das ist die klare Präferenz des Eckpunktepapiers. Die Berichte der Gruppen, die ich Ihnen hier ausgewiesen habe, beschäftigen sich mit diesem Thema. Also denen ist aufgetragen worden, sich was einfallen zu lassen, mehr oder weniger sich was einfallen zu lassen, wie kann man die Universität filettieren in dieser Art und Weise. Da gibt es ganz extreme Berichte. Der eine Bericht ist der Bachel-Bericht. Bachel ist Sportwissenschaftler und der hat, das ist das Extrem auf der einen Seite, der hat vier Modelle mit einer Reihe von Untermodellen entworfen, die über den Daumen geschätzt 80 verschiedene Konfigurationen von Konfigurationseinheiten in der Universität ergeben. Und dazu muss man sagen, das berücksichtigt noch nicht die Hälfte der Fakultäten. Also der ist so hineingegangen, dass er gesagt hat, manche Institute muss man aufteilen, muss man anders zuteilen. Es muss Organisationseinheiten geben, in denen zum Beispiel, um irgendein Beispiel zu bringen, was macht die Sportpsychologie? Im Moment gibt es bei den Sportwissenschaften eine Psychologie und eine Physiologie des Sportes. Versteht sich als ein Teilgebiet der Sportwissenschaft. Naja, die Sportpsychologie, die wollen wir vielleicht gar nicht so, die könnten wir doch eigentlich zur Psychologie geben. Dann haben wir eine neue Psychologie, dann kommen ganz andere Bestandteile kommen auch zur Psychologie. Also man kann sich lebhaft vorstellen, wenn man es ein bisschen weitermacht, wie belebt das Hin- und Herschieben von Unterbestandteilen, von Organisationseinheiten an dieser Stelle ist. 80 Varianten gibt es in dem Bachelpapier plus minus und das soll in mehr oder weniger 2 Monaten gewährleistet werden und niemand von dem, der betroffen ist, ist dazu gefragt worden, das muss man dazu sagen. Das hat diese Projektgruppe sozusagen in freier Fantasie dort einmal hingeschrieben. Das ist die eine Perspektive, die damit eine Schwierigkeit wird. Die andere Perspektive, das andere Extrem ist das, dass es dort drin auch Vorschläge gibt, die sagen, das bringt nur eine große Unordnung und Unruhe für die nächsten Jahre, mehr oder weniger. Das heißt, man soll konservativ vorgehen und soll sagen, man nimmt mehr oder weniger das, was ist, inklusive der Fakultäten. Warum sollen diese Fakultäten plötzlich sozusagen so plötzlich verschwinden? Die Schwierigkeit damit ist, dass es zwar möglich ist, autonom für die Universität zu beschließen, dass die Fakultäten und damit die Dekaninnen und Dekane die entsprechende Einheit sind, dass die Fakultäten aber dann Arbeitsbereiche, das heißt ja dann nicht mehr so ganz Institute, Arbeitsbereiche einrichten müssen, die sie sinnvoll verwalten und die nun dann direkt unter der Obhut des Dekans stehen. Das ist eine zweite Option. Es ist eine sehr undurchschaubare Konstellation ganz allgemein. Im Moment ist zum Beispiel so, dass die geisteswissenschaftliche Fakultät ganz entschieden in mehreren Entschlüssen und Briefen und Minderheitenvoten darauf besteht, dass sie als Fakultät gut funktioniert und keinen Grund sieht, in 5 Organisationseinheiten aufgeteilt zu werden. Die machen solche Hinweise wie, der Rektor hätte zum Beispiel gern, könntet ihr es nicht wenigstens aufteilen in die Philologie und in die Geschichte, sagt der Rektor. Hätten wir mal 2 Organisationseinheiten davon in diesem Plan. Die Geisteswissenschaft sagt, was mache ich mit Geschichte des Römischen Reiches, wenn ich nicht die Philologie dabei habe, wenn die Philologie plötzlich, also zum Beispiel die Altphilologie, nun plötzlich dann verschwindet, oder wenn in der neueren Geschichte ich nicht Französisch und Portugiesisch und Englisch dabei habe, was mache ich dann damit, also die wehren sich zum Beispiel voll dagegen. Interessante kleine Nebenbemerkung ist, dass vom rein pragmatischen Standpunkt her die juridische Fakultät unantastbar ist. Also die ist auch zu groß, ja, die ist auf jeden Fall zu groß, die juridische Fakultät. Als Fakultät, wenn man Organisationseinheiten haben will, das traut sich niemand. Das traut sich niemand daran zu gehen. Das heißt, das haben wir als eine Organisationseinheit der Sonderklasse. Das ist der Punkt, der im Moment, das sind die Punkte, die umstritten sind. Da schauen Sie sich mal die Papiere an und ich bin dabei auch mit Kolleginnen und Kollegen zu reden, dass etwas von der Diskussion, die da im Moment stattfindet, auch zugänglich wird, öffentlich für Studierende. Wenden Sie sich an Ihre Studienrichtungsvertretung. Wenn es interessiert, bitte machen Sie diesbezüglich Druck. Vor allem, das ist das Letzte, was ich zu dieser Kurzeinschätzung der Lage sage, vor allem angesichts dessen, dass die Fragen des Studiums, also das, was Sie betrifft, auf eine sehr undurchsichtige Art und Weise im Moment vollständig unklar sind in diesem Zusammenhang. Dazu muss man noch ein bisschen Hintergrund sagen. Auf der ersten Seite des Eckpunktepapiers steht, die Universität Wien hat eine Aufgabe. Was ist die Aufgabe der Universität Wien? Dass sie eine der besten Forschungsinstitutionen Europas wird. Es kommt mir vielleicht ein bisschen bekannt vor, wir sind schon eine Weltklasse-Universität und sollen jetzt auch eine der besten Forschungsuniversitäten Europas werden. Man versteht es ja irgendwie, man braucht, wenn man neu was anfängt, braucht man eine Aufgabe, nicht? Die Schwierigkeit ist, dass die Organisation, die ich jetzt gerade besprochen habe, und die Entscheidungen in diesem Zusammenhang sich natürlich leiten lassen von dieser Aufgabe. Die Aufgabe ist, Forschungsuniversität, beste Forschungsuniversität zu werden. Und die Kosten-Nutzen-Rechnung geht darauf, dass man auch nachweisen will, wir sind international präsent, wir machen den nächsten Nobelpreis so in dieser Art und Weise. Da ist von Studium keine Rede und von Lehre, von meiner Seite her gesagt, zunächst einmal keine Rede. Entsprechend unklar ist die Rolle der im Gesetz ebenfalls neu eingeführten Studienprogrammleiterinnen. Das ist auch schön, wenn man ein neues Gesetz hat, findet man einen neuen Namen. Kein Mensch weiß noch, was es ist. Das werden Studienprogrammleiterinnen sein. Und nach meiner Deutung der Situation sind die Studienprogrammleiterinnen so in etwa angesiedelt auf der Ebene dessen, was jetzt die Studiendekane sind. Studiendekaninnen. Studiendekaninnen laufen so, bringe es Ihnen kurz in Erinnerung. Es gibt auf der Institutsebene Studienkommissionen, Studienkommissionsvorsitzende, die regeln die Anrechnungsfragen, die ganzen technischen Details, die Beauftragung der externen Lehre und so weiter, werden von der Studienkommission und von ihrem Vorsitzenden geregelt. Und der Studiendekan koordiniert das auf der Ebene einer Fakultät. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, aber basiert darauf, dass in den Instituten diese Sachen in Selbstverwaltung durchgeführt werden, mehr oder weniger. Das ist der jetzige Zustand. Die Schwierigkeit mit den Studienprogrammleiterinnen wird die sein, erstens mal, dass sie nicht vergleichbar sind mit den Studiendekaninnen, weil es die Fakultäten möglicherweise nicht gibt. Das heißt, auf der Ebene, wenn es die Fakultäten so nicht gibt, sind sie nicht angesiedelt. Das Zweite, und das heißt also, die Frage ist die, das ist der typische Fall, zuerst lässt man sich eine Universitätsstruktur einfallen, die nach Forschungsgesichtspunkten geht, und dann klebt man irgendwo jemanden hin, der für die Lehre verantwortlich ist. Das ist eine der Schwierigkeiten. Die zweite, aber mindestens so einschneidende Schwierigkeit ist die, dass die Studienprogrammleiterin auskommen muss ohne Studienkommission und ohne Studienkommissionsvorsitz, weil die gibt es nicht mehr, die sind abgeschafft. Wie viele andere Kommissionen sind abgeschafft. Das heißt, wenn die so eine Rolle hat auf einer Fakultätsebene, dann weiß im Moment noch niemand, wer die Arbeit macht, die wirkliche Arbeit der Anrechnung der ganzen Prüfungsverwaltung und so. Denn die Forschungseinheiten, diese Organisationseinheiten, die Organisationseinheiten sollen, nach dem, was in den Eckpunkten steht, forschungsorientiert sein. Es wird nicht anders gehen, das hat der zuständige Vizerektor Mettinger gesagt, hat es auch gesagt, naja, in den Organisationseinheiten muss es dann auch Leute geben, die sich um die Lehre kümmern, um diese Art von Aufgaben. Irgendwas in dieser Weise wird es geben. Das wird, so wie es jetzt zu sehen ist, dann so laufen, dass irgendjemandem angeschafft wird, du machst das. Also es wird die Person geben am Institut für Philosophie, die sich am wenigsten wehren kann, und der Institutsvorstand sagt, weißt du was, irgendjemand muss es machen, hier hast du die Akten. Das wird den Motivationsgrad und die Bearbeitungsgeschwindigkeit nicht sehr positiv beeinflussen, soweit ich das sehen kann. Das ist eine Voraussicht auf die Entwicklung, die man leider prognostizieren wird müssen. Zusätzlich dazu, da rede ich noch mal gar nicht davon, dass eine Forschungsuniversität natürlich gerade keinen Wert darauf legt, dass gut gelehrt wird. Ja? Also wenn das eine Forschungsuniversität ist, wenn ich weiß, dass in meiner nächsten Begutachtung drinsteht, habe ich jetzt drei mehr Artikel geschrieben, und nicht drinsteht, habe ich zwei Lehrveranstaltungen mehr gemacht oder habe ich meine Lehrveranstaltung halbiert, damit ich besser mit den Studierenden kooperieren kann. Das wird kein Evaluationskriterium sein. Wenn ich weiß, dass das so ist, dann können Sie sich vorstellen, wohin das führt. Das führt zu Massenveranstaltungen, es führt zu Verzögerungen, es führt einfach zu einem Downgrading der Lehre. Das ist ziemlich klar vorherzusehen. Und um das noch ein bisschen absurder zu machen, sage ich Ihnen als Letztes, dann höre ich an der Stelle auf, dass in dem Eckpunktepapier, in dem alles das vorgezeichnet ist, was ich Ihnen jetzt hier gesagt habe, außerdem steht, dass die Universität Wien eintritt für die Einheit von Forschung und Lehre. Das steht auch drinnen, damit sozusagen schön rund ist. Und Sie können sich Ihr Bild daraus machen, Einheit von Forschung und Lehre. Ja, das frage ich mich auch, was damit gemeint ist unter den Bedingungen. Sie können sich sozusagen Ihr Bild machen über die Konsistenz und das neue Wort ist Nachhaltigkeit einer solchen Entwicklung. Gut, Ende meiner Polemik. Wenn Sie dazu noch was sagen wollen. Ja?
Es gibt ja also zusätzlich zu dem Institut für Philosophie noch ein Institut für wissenschaftliches Arbeiten, ist es der Name runtergefallen.
Wissenschaftstheorie? Wissenschaftstheorie. Wissenschaftstheorie in Wissenschaftsforschung. Das ist eines der Teilgebiete, der Detailsachen, die man anschauen kann. In dieser Reorganisation der Institutslandschaft in Organisationseinheiten, das sollte man vielleicht als positiv auch noch hervorheben, für diese Institution, die wir hier sind, scheint sich das Folgende zu ergeben, dass nämlich mehr oder weniger Konsens darüber herrscht, dass eine sinnvolle Organisationseinheit darin besteht, dass man sagt Philosophie plus Institut für Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsforschung plus allenfalls formale Logik, von der Naturwissenschaft, die könnten gerade die kritische Masse erreichen, dass wenn es zum Organisationseinheitenmodell kommt, diese Einheit konstituiert wird. Das heißt, die Wissenschaftstheorie, die vor längerer Zeit ausgegliedert worden ist aus der Philosophie, wird an dieser Stelle wieder zurückgeführt, Öser ist das, wird zurückgeführt in den, wie sagt man, Schoß der Philosophie, kommt sie wieder. Und für den Fall, wie gesagt, für den Fall, dass dieses Muster der Organisationseinheiten sich durchsetzt. Also da gibt es auch ein Satyrspiel dazu. Das Satyrspiel ist, dass das beschriebene Bachelpapier, das diese 80 Varianten durchorganisiert, Norbert Bachel hat eine besondere Vorliebe, und diese besondere Vorliebe ist, dass er die Philosophie so gerne mit der Kommunikationswissenschaft zusammensieht. Der hat beschlossen, Sie können es lesen, in drei von den vier Varianten legt er die Philosophie mit der Kommunikationswissenschaft zusammen. Das gibt es auf der Welt nicht, sonst, das macht nichts, wir sind auf diese Art und Weise vielleicht auch Weltspitze, wir sind die Ersten, die dann in diese neue Sache vordringen, aber es ist klar, was passiert, wenn man Leute, die ziemlich sachfremd sind, sozusagen so frei planen lässt, von höchster Ebene aus, wie es weitergehen soll in Zukunft. Ne?
In welche Richtung tendieren Sie?
Ja, also es gibt ein Papier, das sehr, sehr gut ist, finde ich, von diesen fünf, das kann ich Ihnen wirklich empfehlen, das ist von Weigelin. Weigelin ist Sinologin der Geisteswissenschaft, und das Erste, was sie sagt, ist, es macht keinen Sinn, in drei Monaten eine neue Universitätsstruktur herauszuzaubern. Sie hat ein Modell, das sehr viel Sinn macht, nach meiner Auffassung, und das ist das Folgende. Die Arbeitsorganisationseinheiten sollen die Fakultäten sein, aber man soll da auch ein starkes dynamisches Moment reinnehmen, und sie nimmt den Forschungscharakter ernst und sagt das Folgende. Fakultäten gliedern sich in Arbeitsbereiche. Die Arbeitsbereiche sind mehr oder weniger das, was bisher die Institute gewesen sind, und sind auch für die Lehre verantwortlich. Und dort sind die Leute verankert. Aber damit wir die Forschung auch hervorheben und extra fördern, werden auf der Ebene der Fakultäten Forschungszentren eingerichtet. Diese Forschungszentren rekrutieren sich aus den innovativen, jungen, internationalen, was immer, Hochschulangehörigen, die Initiativen setzen wollen, die sozusagen durch Kooperation und nachgewiesen durch internationale Kontakte auffallen als besonders gut motiviert und als besonders gut qualifiziert und evaluiert. Die werden sozusagen teilabgestellt aus den Arbeitsbereichen in diese Forschungszentren. In den Forschungszentren kriegen sie extra Geld dafür und können für 5 Jahre, kriegen einerseits Universitätsgeld, zweitens müssen sie Projektgelder requirieren und können das auch. Das ist eben ebenfalls eine Geschichte der Autonomie jetzt. Man kann frei am Markt der Wissenschaft jetzt auch Projekte anbieten, organisieren und dafür Geld kriegen. Und die gehorchen also anderen Gesetzlichkeiten, sind zum Teil zurückgebunden an die Arbeitsbereiche, aber sind an der Stelle sozusagen auch autonom. Das ist eine flexible Institution. Da gibt es keine Bestandsgarantie. Das wird genau kontrolliert, ob da auch was rauskommt. Und zwar auf der Ebene der Fakultät. Und die Universität als Ganze designiert eine Anzahl von solchen Forschungszentren als zentrale Forschungsinteressen, die dann dem Rektor unterstehen und die das Forschungsprofil der Universität als Ganzes bestimmen. Nicht länger, 2x5 Jahre für den Zeitabstand von 2x5 Jahren. Das halte ich für eine wirklich interessante Gliederung, und was die Frau Weigelin sagt, ist, in Richtung dieser Gliederung muss sehr wohl eine Reorganisation des Bestehenden sozusagen gedacht werden. Aber wie die gegenwärtigen Strukturen sich in diese Organisation hinein entwickeln, das kann man jetzt nicht dekretieren, das muss man die nächsten ein, zwei Jahre durchführen. Das wird wahrscheinlich als Antwort, ich kann es mir schon vorstellen, was die Antwort sein wird, die Antwort des Rektorenteams ist die zu sagen, nach Gesetz muss am 1. Jänner 2004 die neue Organisation in Kraft treten. Das ist aber ein interessantes Schillern, das da sozusagen stattfindet. Es ist richtig, dass die neue Organisation 2004 in Kraft treten muss. Es ist nicht richtig, dass die so oder so ausschauen muss. Das heißt, wenn die Universität beschließt, unsere Organisation wir lassen es im Prinzip einmal beim Alten und wir verpflichten uns darauf, in den nächsten zwei Jahren eine sinnvollere Organisation zu entwickeln und beschließen die dann, was dann möglich ist. Wir können, das ist auch interessant, also die Universitätsorganisation liegt in den Händen der Universität selber. Wir können in zwei oder vier Jahren sagen, wir reorganisieren das. Und die Universitätsleitung dreht es aber in die andere Richtung und sagt, es muss jetzt feststellen und wir geben euch Übergangsfristen, aber die Übergangsfristen sind dann nur die, das nachzuholen, was wir im 1. Jänner beschlossen haben. Das ist die Alternative. 1. Jänner, also in der Geschwindigkeit kann man nur eine einigermaßen autoritäre Sache beschließen und den Rest des Jahres beschäftigt euch dann damit, in diese Struktur hineinzufinden. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, wir beschließen eine Organisation, die mehr oder weniger das einmal zuerst festschreibt, was wir haben, allerdings mit einer klaren Aufgabenbeschreibung, dass wir hineingehen in eine sinnvollere Organisation, wo die Sachen dann auch markierter und markanter sind. Ist das genug Antwort? Gut, Ende jetzt dieser Sache. Es drängt mich schon sehr, Sie mit der Thematik anfangs also vertraut zu machen, um die es hier gehen wird in diesem Semester. Das ist jetzt eine Veranstaltung, in diesem Studienjahr die letzte Veranstaltung, die ich machen werde über den Wittgenstein-Nachlass. Und darum ist angezeigt ein bisschen ein Rückblick auf das, was hier von mir gemacht worden ist, vor allem deshalb, weil das nicht nur ein Blick in die Vergangenheit ist, die Sie also nicht mehr zugänglich haben, sondern weil der Blick in die Vergangenheit Sie zu durchaus vorhandenen Materialien führt, die Sie nachlesen können, wo Sie ein bisschen nachvollziehen können, worum es mir da geht. Der Günter Friesinger hat Ihnen das letzte Mal, hat er mir zumindest gesagt, dieses Wittgenstein-Philo.at vermutlich schon gezeigt. Die Ilias-Geschichte werde ich im Laufe des Semesters einführen, das kommt ein bisschen später. Hier von dem Wittgenstein-Philo.at finden Sie Links einerseits auf die erste Veranstaltung diesbezüglich, das war im Sommersemester 2002, über das Manuskript, Wittgenstein-Manuskript 115. Sagt dann gleich noch was darüber. Und was Sie hier schon sehen, ist, diese Vorlesungen sind mitgeschnitten worden und in MP3 kodiert. Sie können das alles sich runterladen und zu Hause hören, wenn Sie beim Geschirrwaschen sind oder beim Autofahren auf der Autobahn oder ich weiß nicht, wann Ihnen das Spaß macht. Sie sehen hier auch, hier ist es ein getippt, ich muss das gleich ausbessern dann. Sie sehen in der fünften Vorlesung zum Beispiel die gewisse Kontinuität von dem, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Und Sie können also die Vergeblichkeit des menschlichen Lebens an dieser Stelle auch nachvollziehen. Das heißt, das können Sie sich ansehen und ich habe dann im vergangenen Studienjahr also ein wenig ausgehend davon, zwei Semester lang über Vorstufen der philosophischen Untersuchungen gesprochen. Also ich bin an der Stelle nicht über die ersten 4 Seiten der philosophischen Untersuchungen hinausgekommen, aber dafür gibt es einen guten Grund. Der Grund ist der, dass die philosophischen Untersuchungen, wenn man es genauer betrachtet, sich herausstellen als extrem voraussetzungsreiche, durch viele Arbeitsschritte hindurch gefilterte Endredaktion einer Reihe von Arbeitsprozessen. Und der Ansatz, den ich gewählt habe, ist der, nicht von etwas auszugehen, was Sie in der Buchhandlung kaufen können. Das nennt sich Wittgenstein philosophische Untersuchungen. Und dann geht schon das Denken los, sondern nicht, dass ich nicht dem Denken eine große Rolle zuschreiben möchte, aber ich möchte das Denken relativ setzen auf die Prozesse, in denen das entstanden ist, was wir hier als Endredaktion vorliegend haben. Es stellt sich heraus, dass die Art und Weise, wie Wittgenstein mit den Themen umgegangen ist, die am Beginn der philosophischen Untersuchungen einigermaßen prägnant und markant und auch in der philosophischen Diskussion leitend zu finden sind, dass diese Art und Weise eine sehr, sehr komplexe, vielschichtige und auch philosophisch ergiebige Art und Weise ist. Und darüber habe ich im vergangenen Jahr gesprochen. Das sehen Sie, und da werde ich notgedrungen, darauf werde ich sozusagen notgedrungen jetzt auch dann gleich nochmal kommen. Was nehme ich am ehesten, um Sie nicht besonders zu schockieren? Nehmen wir mal das. Das ist also eine Skizze der ersten 4 Paragraphen der philosophischen Untersuchungen aus dem vergangenen Jahr, die Sie sich ansehen können, um ein bisschen nachvollziehen zu können, was ich Ihnen jetzt hier sagen werde. Es ist mir völlig klar, dass das jetzt ein bisschen ein Schockmoment auslöst für die Leute, die das erste Mal sehen. Ich kann es nicht billiger machen. The poor fact of the matter ist, dass Wittgenstein ich habe es schon zweimal gesagt, in unglaublich komplexen, miteinander verschobenen Arbeitsprozessen, die seine eigene späte Philosophie entwickelt hat. Und wenn man das genauer anschaut, dann könnte man es wahrscheinlich so beschreiben, nicht? Es gibt einfach eine Masse von Hinterlassenschaften. Der Wittgenstein-Nachlass ist an die 20.000 Blätter, 20.000 Seiten. Diese 20.000 Seiten sind zum Teil handschriftlich, die sind dann zum Teil auch Diktate, Typoskripte. Zusätzlich sind sie zerschnipselte. Wittgenstein hat immer wieder in Arbeitsphasen also Zwischenresultate diktiert auf Schreibmaschine für Sekretärinnen. Dann hat er davon hat er Durchschläge gehabt, machen lassen, und dann hat er die Durchschläge auseinandergeschnitten und hat die Durchschläge neu zusammengeklebt in Bücher, also so große Schreibbücher, die er dann zum Teil auch handschriftlich ergänzt und ausgebessert hat.